Wir reden heute von einem absolut zentralen Begriff unseres Glaubens, nämlich Glaube. Was ist eigentlich Glaube? So im Deutschen, wenn man sagt, ich glaube, dann schwingt da immer noch ein bisschen was mit von so, ich vermute, ich hoffe vielleicht, ich denke, so könnte es vielleicht werden. Unser Bundeskanzler hat neulich im Sommerinterview gesagt, er glaube nicht, dass die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 so sind wie jetzt die Umfragen. Er hat so wenig Ahnung wie wir alle und sagt einfach, ich glaube das so. Er vermutet das so, er wünscht sich das so. Und da schwingt etwas mit von eigentlich nicht wissen, aber vielleicht trotzdem denken. Vom Ursprung her glauben kommt aus dem Deutschen eigentlich eher von geloben, verloben, sprechen. Also es geht eher darum, ein Vertrauensverhältnis, ein sich aufeinander verlassen, auf eine verbindliche Beziehung. Und wenn wir vom christlichen Glauben sprechen, dann sprechen wir von einer persönlichen Beziehung. Also Glauben ist nicht nur irgendwie etwas, was ich denke, was ich vermute, was ich hoffe, was ich mir so zusammenreime, sondern Glauben hat ganz wesentlich etwas mit Beziehung zu tun und jetzt in Beziehung auf Gott eben eine Beziehung mit ihm. Ich und Gott. Wenn wir also bei dieser Frage sind, was ist denn eigentlich Glaube, dann sind wir eigentlich bei der Frage Gott und ich. Und wie steht's denn da zwischen uns zwei? Was ist der Kern der Sache? Um was geht es wirklich? Und der Autor des Hebräerbriefs wählt einen interessanten Ansatz. Er schreibt es nicht einen Aufsatz über Glaube mit verschiedenen Glaubensgrundsätzen, so ein theologisches grundlegendes Werk, sondern er wählt den Weg, dass er Beispiele nennt. Ganz viele Beispiele im Hebräerbrief im Kapitel 11, die unterschiedliche Facetten beschreiben, was Glaube bedeutet. Jedes dieser Leben, die dort erwähnt werden, beschreibt auch eine etwas andere Facette von dem, was Glauben bedeutet. Wir haben von Abraham gesprochen und für ihn gilt wahrscheinlich das Bild von Thomas ganz besonders, dass Glaube ein Weg in ein unbekanntes Land ist, wo er nicht wusste, wo er hingehen soll. Wir haben das letzte Mal von Abel und Kain gesprochen, von diesem Krimi, wer war der Mörder? Und wir kommen heute zu zwei Namen, die ziemlich unbekannt sind. Henoch und Rahab. Von einem der beiden, von Henoch, gibt es gerade mal drei Verse im Alten Testament, die etwas zu ihm sagen. Umso spannender, dass jetzt in Hebräer 11 er als ein Vorbild im Glauben dargestellt wird. Wir kommen gleich dazu. Das zweite ist eine Frau, eine Prostituierte, vielleicht noch spannender, warum sie in dieser Liste von Beispielen und Vorbildern zum Glauben auftaucht. Und ich finde es gleich zu Beginn eine spannende Beobachtung, dass neben einigen sehr bekannten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Abraham oder auch Mose und andere, dass neben diesen sehr bekannten Persönlichkeiten viele Namen auftauchen. Um ganz ehrlich zu sein, wenn ich die Highlights aus dem Alten Testament aufschreiben müsste, ich hätte wahrscheinlich nicht diese Namen gewählt. Warum kommen sie denn vor? Und damit wird schon eines von vornherein sehr deutlich bei dieser Liste von Namen, nämlich, dass es in unserer Beziehung zu Gott, das, was Glaube ist, auf gar keinen Fall irgendwie um das Äußerliche geht, um die Show, um das, was man so als Image und Frömmigkeit nach außen zeigt, sondern es ist, wie es ja in der Bibel im Alten Testament auch heißt, der Mensch sieht, was so vor Augen ist und Gott schaut das Herz an. Und um diese Herzen von einzelnen Menschen geht es nun in diesem Hebräerbrief Kapitel 11. Der Brief oder dieser Text in Hebräer 11 wird ja mit einer Frage eingeleitet. Je nachdem, welche Übersetzung ihr anschaut, ist eine Frage oder eine Aussage. Aber es ist diese Frage gleich zu Beginn, was ist eigentlich Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Nach der neuen Genfer Übersetzung beginnt es genau so. Was ist der Glaube? Und dann gibt der Hebräerbrief in Kapitel 11 gleich zwei Antworten. Was Glaube ist. Und alles, was danach folgt, diese ganzen Lebensbeispiele, sind Beispiele entweder fürs Erste oder fürs Zweite. Und wir werden nachher sehen, Henoch ist eher für das eine und Rahab vielleicht eher für das zweite ein Beispiel. Und zwar ist hier beim Hebräerbrief die Aussage, Glaube ist erstens ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Also man hofft auf etwas und es ist das feste Rechnen, dass das auch tatsächlich eintritt. Das ist eine Facette von Glauben. Und die zweite Facette von Glauben, manche von euch haben vielleicht das Lutherdeutsch im Ohr, das ist so ein doppelter Negativ, Minus mal Minus gibt Plus, deshalb hat die neueren Übersetzungen übersetzen es gleich positiv, ist ein Überzeugtsein von Dingen oder von der Wirklichkeit von unsichtbaren Dingen. Das ist Glaube. Also nach Hebräer 11 sind das die beiden Kernstücke von Glauben. Das eine ist eine Hoffnung, die ich habe und ich bin überzeugt, dass das eintritt. Und das zweite ist, ich bin überzeugt, dass es auch Dinge gibt, die ich mir mit meinem Verstand nicht vorstellen kann, die über unser Verstand hinausgehen, die unsichtbar sind, die vielleicht auch unerklärbar sind für uns. Was heißt es, wirklich zu glauben? Und von den vielen Beispielen, von denen wir einige schon gehört haben, kommen wir jetzt heute zunächst zum Henoch. Kapitel 11, wenn ihr mitlesen wollt, in den Lutherbibeln, ich habe sie in der Neuen Genfer mit dabei. 5 und 6, die Verse 5 und 6. Wie kam es, Kapitel 11, Vers 5 und 6, wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Frage. Antwort. Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Also das ist die Beschreibung, er war auf einmal weg. Der Grund dafür, jetzt kommt die Antwort, war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also eine ganz eigentümliche, ungewöhnliche Geschichte von diesem Henoch. Henoch war auf einmal weg. Einfach weg. Es wird hier noch einmal beschrieben, im ersten Teil dieses Verses, man konnte ihn einfach nicht mehr finden. Er war direkt zu Gott gegangen. Man könnte vielleicht das Wort entrückt benutzen. Einfach tschuk, weg. Henoch war nicht mehr da. Und ist das jetzt ein Vorbild? Einfach, weil er plötzlich weg war? Also was macht Henoch zum Vorbild? Warum kommt der Autor vom Hebräerbrief darauf, Henoch jetzt hier als Beispiel und als Vorbild vom Glauben zu nehmen? Lesen wir mal, was im Alten Testament tatsächlich steht. Es sind diese Verse hier. Eigentlich die einzigen, die zu Henoch im Alten Testament stehen. Das ist aus 1. Mose 5, die Verse 21 bis 24. Henoch war 65 Jahre alt, als er Methuselah zeugte. Das ist zunächst mal einfach eine Tatsache. Jetzt kommt es ein bisschen spannender. Danach lebte er noch 300 Jahre, also er hat dann insgesamt 365 Jahre gelebt, in denen er seinen Weg mit Gott ging. Vielleicht liegt da schon langsam ein bisschen ein Schlüssel drin. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren. Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt und jetzt kommt's und dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. Das heißt, das Alte Testament hier im 1. Mose Kapitel 5 beschreibt Henoch als jemand in enger Gemeinschaft mit Gott. Er ging, andere Übersetzungen sagen, seinen Weg mit Gott. Luther übersetzt, er wandelte mit Gott. Er ist mit Gott unterwegs. Und was heißt das jetzt konkret? Das klingt so schön, mit Gott unterwegs sein, ja. Aber was heißt das? Wie war Henoch mit Gott unterwegs? Nochmal zu den beiden Aussagen zum Glauben. Wir haben ja gesagt, so beginnt der Text in Hebräer 11. Und ich denke, dass Henoch vor allem diesen zweiten Teil hier unterstreicht. Glaube ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit, dass es auch Unsichtbares, Unverständliches, für mich nicht Erklärbares geben kann. Rahab später eher die erste Aussage. Dabei klingt es jetzt, wenn wir das so lesen, ziemlich theoretisch, wenn wir sagen, das ist ein Überzeugtsein. Das klingt so wie verstandesmäßig richtig halten, wie etwas einfach für wahr halten, etwas wie abhaken und sagen, das ist so. Bei Henoch haben wir ja vorher gelesen, es klingt ganz anders. In enger Gemeinschaft mit Gott zu leben, hieß es. Wandelte mit Gott, Luther. Ab und zu mal ihn zu sehen und kurz zu begegnen, war nicht die Sache von Henoch. Es war nicht wie so eine lose WG, wo ich mal hingehe und vielleicht die Leute treffe, aber wenn ich was anderes vorhabe, dann mache ich auch was anderes. Es war nicht so eine lose Gemeinschaft, es war ein enges Leben mit Gott. Wandeln mit Gott. Und der Text in Hebräer 11 formuliert es in Vers 6 ja sogar wie eine Art Anforderung oder Aufforderung. Da heißt es ja, ohne Glauben, ohne dieses enge Gehen mit Gott ist es unmöglich, Gott überhaupt zu gefallen. Wer zu ihm kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt. Gott gefallen, zu Gott kommen, eine Beziehung mit zu Gott zu haben, das hat etwas mit Vertrauen, das sind wir wieder beim Ursprung von dem Wort Glauben, auch zu tun. Aber noch einen Schritt weiter, mit meinem Leben nicht einfach nur es zu glauben und für richtig zu halten, sondern mit meinem Leben in der Gemeinschaft mit diesem Gott zu leben. Wenn ich mit jemandem zusammenlebe eng, dann prägt mich das. Man sagt ja von Leuten, die lange einen Hund haben, irgendwie sieht der Hund am Schluss aus wie die Person oder andersrum. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendwie prägt es, färbt es ab. Unweigerlich. Die Frage ist, hat Gott mich so geprägt? Lebe ich so mit ihm, dass es wie so abfärbt auf mich? Dass mein Leben etwas widerspiegelt, etwas ähnlich wird dem, wie er ist? Henoch offensichtlich hat ein intensives Leben mit Gott. Er wandelte mit Gott, diese enge Gemeinschaft mit Gott. Er hat sich davon so richtig prägen lassen. Vor 150 Jahren gab es in Deutschland so eine Art Erweckung. Viele kamen zum Glauben. Übrigens auch unser Gemeindeverband ist genau in dieser Zeit entstanden, wie die FEG und die Baptisten und viele andere Freikirchen auch. Und in dieser Zeit, ich habe einen kleinen Artikel über ihn gefunden, gab es in Nürnberg, also es ist nicht Nürnberg, sondern Nürnberg sogar, in der Nähe von Köln, einen Pfarrer, der heißt Jakob Engels. War in dieser Zeit, in dieser Erweckungszeit, ein sehr einflussreicher Mensch. Und nach seinem Tod hat man in seinen Taschen Zettel gefunden, wo er Dinge aufgeschrieben hat. Und ich möchte euch mal ein paar davon vorlesen, weil sie genau in diese Richtung gehen. Was heißt es eigentlich, eng mit Gott zu leben? Wandeln mit Gott. Engels hat Folgendes aufgeschrieben. Ich will mich nicht rechtfertigen. Das waren so Zettel, die man irgendwie so in seinen Taschen gefunden hat. Wahrscheinlich, wenn ihm was eingefallen ist, hat er das wieder dazu geschrieben. Das ist ein bisschen unzusammenhängend. Das ist nicht ein Aufsatz, sondern einzelne Dinge. Und vielleicht könnt ihr mal zuhören und vielleicht sogar jetzt auch die Augen schließen. Manche Dinge werden für euch relevant sein von dem, was er sagt, und andere vielleicht nicht so sehr. Er sagt zum Beispiel, ich will mich nicht rechtfertigen. Ich will mehr schweigen, aber mich zur rechten Zeit auch, und zur rechten Zeit auch reden über meine Sünde. Ich will mehr lieben, Ich will gegen meine eigene Natur angehen. Ich will mich in keinem Stück selbst suchen, sondern nur die Ehre des Herrn. Ich will mich mehr in der Geduld üben und im Leiden. Ich will mein Vertrauen nicht wegwerfen. Ich will alle hohen Gedanken von mir ganz für eitel handeln. So hat man damals gesprochen. Ich will jeden Tag, den ich lebe, als den letzten ansehen. Ich will noch besonnener werden. Ich will lernen, alles mit Jesus zu tun. Ich will noch mehr in der Wahrheit stehen. Ich will nur urteilen, wenn es nötig ist. Ich will mich in Bezug auf die irdischen Güter nur als Haushalter sehen. Ich will mich im Leben noch mehr beschränken. Ich will keinen Tag vorübergehen lassen, wo ich nicht jemand eine Freude mache. Ich will mich noch besser darin üben, der Kleinste zu sein. Ich will so gegen jedermann gesinnt sein, dass ich mich von ihm nicht zu schämen brauche, wenn ich ihm in der Ewigkeit begegne. Ich will keinen Anspruch auf irgendwelche Freundlichkeiten und Gefälligkeit anderer haben, aber selbst gerne anderen dienen. Ich will nur der Knecht Gottes sein. Ich möchte Gott dienen. Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit seinem Gott. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Vielleicht intensiv? Vielleicht war sie intensiv und im Moment eher Funkstille und Flaute? Vielleicht war die Nähe zu Gott noch gar nicht so richtig da? Auch wenn wir jetzt nicht alle entrückt werden wie der Henoch, so einfach nicht mehr da. Es ist eine Frage an unserer Beziehung zu unserem Gott. Leben wir in der Nähe Gottes? Und wenn nicht, was stört diese Nähe zu Gott? Eine wichtige Frage, darüber nachzudenken. Die zweite Person von heute ist Rahab. Elftes Kapitel Hebräer. Es beginnt ja immer mit einer Frage. Und so ist die Frage jetzt auch hier. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Wie kam das? Antwort, selbe Antwort wie bei allen diesen ganzen Beispielen. Der Grund dafür war ihr Glaube. Wir sind ja auf der Frage, was ist denn eigentlich Glaube? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen, sie aber, Rahab, hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Was wird jetzt hier über Rahab erzählt? Dass sie die Männer freundlich aufgenommen hat. Eine Prostituierte nimmt Männer freundlich auf. Ist es so erstaunlich und besonders, dass es hier wert ist, in Hebräer 11 genannt zu werden? Dass sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hat? Ich denke, Rahab ist ein Beispiel eher für die erste Facette dieser Beschreibung von Glaube. Ihr erinnert euch, Glaube ist das Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. die Entscheidung von Rahab, diese Kundschafter aufzunehmen, die war ein Schritt im Hinblick auf etwas, was kommen sollte, was noch gar nicht da war, was in der Zukunft liegt. Und für sie war völlig klar, das wird kommen. Ihr könnt in Kapitel 2 und in Kapitel 6 vom Buch Josua das nachlesen. Ich fasse die Geschichte jetzt ganz kurz zusammen. Rahab wohnte in Jericho. Jericho, eine Stadt in Kanaan. Und das ist das Land, das Gott seinem Volk versprochen hat. Die Kanaaniter waren jetzt nicht so fürchterlich begeistert, den Israeliten dieses Land zu geben. Das heißt, es gab einen Kampf. Und wo man heute vielleicht eine Drohne schicken würde, um mal zu gucken, wie das alles aussieht, hat man damals Kundschafter geschickt, also mutige Männer in dieses Land, um Stadt und Gegebenheiten und Geografie und Berge und so ein bisschen auszukundschaften, damit sie sich vorbereiten konnten auf diesen Kampf. Und diese Kundschafter, die sich so eingeschlichen hatten in diese Stadt Jericho, die treffen Rahab und Rahab hat sie versteckt. Und selbst als ihre eigenen Landsleute dort in Jericho Wind davon bekommen haben, das sind doch Fremde und wo sind denn die? Und die sind bei der Rahab, hat sie getrickst und, um ehrlich zu sein, auch gelogen, um die Kundschafter zu schützen, um ihnen zu ermöglichen, dass sie sich zunächst verstecken konnten. Und danach hat sie ihnen sogar geholfen, dass sie fliehen konnten. Sie hat ihnen sogar erzählt, wo die Suchtrupps von Jericho hingegangen sind, dass sie gerade nicht dorthin gehen, diese Kundschafter, und dass sie unerkannt wegkommen. Und genau darauf nimmt jetzt Hebräer 11 Bezug. Aber nochmal, was hat das mit Glauben zu tun? Sie beherbergt Leute. Sie guckt, dass die fliehen können. Was war der Clou davon? Ich denke, Rahab setzt alles auf eine Karte. Sie schlägt sich ganz klar auf die Seite von Gottes Volk und dem Gott der Israeliten, obwohl zu dem Zeitpunkt noch lange nicht klar war, dass Israel überhaupt siegen wird. Israel hat noch nicht mal angegriffen, geschweige denn gesiegt. Und wir können uns überlegen, das Ganze hätte auch komplett schief gehen können. Was, wenn die Israeliten gar nicht groß angreifen und sie kollaboriert mit den Feinden? Was, wenn Israel angreift, aber das Ganze schief geht und Israel verliert? Dann ist sie die Kollaborateurin mit den Feinden. Und ihr wisst, wie man im Krieg mit Kollaborateuren umgeht. Das ist ein kurzer Prozess. Sie setzt voll und ganz auf das Wissen oder auf diese Hoffnung, auf das Rechnen, die Israeliten werden kommen, sie werden siegen und ich bin auf deren Seite. Längst bevor das überhaupt geschehen ist, setzt sie alles auf diese Karte. Erinnert euch, Glaube ist das Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Für Rahab vollkommen klar. Es war in der Zukunft. Sie hat vielleicht gehört von den Israeliten. Im Text in Josua ist auch beschrieben, dass sie schon gehört hatten, wie erfolgreich die Israeliten waren gegen andere Könige. Aber das Ganze hat noch nicht stattgefunden. Und trotzdem setzt Rahab voll und ganz auf diese eine Karte. Und sie ist sich sicher, die Israeliten werden Jericho besiegen und ich bin auf der Seite von Gottes Volk. Es ist ein riesiges Risiko gewesen für sie persönlich, aus menschlicher Sicht. Und sie entscheidet sich. Sie sagt, ich nehme die Leute auf. Sie versteckt sie oben auf dem Dach von ihrem Haus. Als die Leute kommen und anfangen zu durchsuchen, lügt sie sogar, dass die ja gar nicht da sind und überhaupt alles in Ordnung ist. Sie setzt wirklich alles auf diese eine Karte. Wehe, die hätten die Leute gefunden auf diesem Dach. Wäre es mit ihr genauso gegangen, wie mit eben Kollaborateuren umgegangen wird. Sie rechnet mit der Erfüllung dessen, auf was sie hofft, nämlich die Israeliten kommen, sie werden siegen und ich bin Teil von diesem Volk. Mutig, entschieden in ihrem Vertrauen. Wir werden nachher ein Lied singen, das das beschreibt. Und wenn wir singen, bitte ich euch, vielleicht an Rahab zu denken und euer eigenes Leben zu reflektieren. Ich bin entschieden, zu folgen, Jesus. Gegen Widerstände, gegen Unsicherheiten, gegen Risiko, gegen Gefahren vielleicht, rechnen mit der Erfüllung dessen, auf was man hofft. Und Rahab hat ganz konkret gehandelt. In Jakobusbrief wird Rahab auch erwähnt, in Kapitel 2, Vers 24 und 25. In dem Zusammenhang redet Jakobus davon, Glaube muss doch irgendwie Hand und Fuß bekommen. Glaube muss sich doch irgendwie zeigen. Jakobus 2, Vers 24 und 25 heißt es, ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Das ist das Thema von Jakobus. Nicht, dass Werke retten, aber dass der Glaube sich in Werken auswirken muss. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt, sagt Jakobus. Und jetzt kommt er zum Beispiel der Prostituierten. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso, fragt Jakobus. Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Botschafter gastfreundlich bei sich auf und half ihnen. Für Rahab nicht nur so theoretisch, ach, ich liebe die israelitischen Leute, ach, die sind so schön. Sie hat sie aufgenommen, sie hat das Risiko eingegangen, ihr Dach als Unterschlupf gewährt und sie hat dann später, ihr kennt vielleicht diese Geschichte, diesen rotes Seil aus dem Fenster gehängt, um selber gerettet zu werden. Überlegt euch mal, da hängt so ein rotes Seil, das kann auch schief gehen. Ihre eigenen Leute fragen, was ist denn das da? Dumm, die dumm, da hängt halt ein rotes Seil. Das war Risiko. Für Rahab war das ein Risiko, das sie voll und ganz eingegangen ist. Aber sie war in der Erwartung, dass das so kommen wird. Sie hat voll und ganz darauf verlassen. Hoffen, in dem Zusammenhang hier ja auch das Hoffen, die Erfüllung, worauf man hofft. Das ist nicht so eine vage, es hoffentlich könnte es ja, ich wünsche es mir so sehr. Es ist nicht unbedingt so diese Hoffnung, den richtigen Partner zu finden, die Ausbildung abschließen zu können. Manche hoffen jetzt, dass der Regen endlich aufhört, dass im Urlaub etwas schöneres Wetter ist. Das sind alles Wünsche, die sich so auf mich beziehen. Hier ist die Hoffnung auf Gottes Sache. Etwas kommt, etwas Großes, an dem ich Teil sein kann. Ich weiß, ich bin Teil von dem, was Gott tun wird. Und diese Lebensbeispiele in Hebräer 11 geben unterschiedliche Facetten dieses Hoffens auf, was Gott tun wird, was Gott zugesagt hat, was Gott erfüllen wird und worauf wir uns freuen können. Es ist noch nicht da, aber ich weiß, es kommt. Die Ewigkeit beim Vater, der Himmel, das Wiederkommen Jesu. Ich weiß, wird kommen. Ich rechne damit, dass das nicht einfach nur so steht, sondern dass das ganz reell kommen wird. Vertrauen in Gott, haben wir gesagt, ist Glaube. Ein Rechnen mit dem, was er erfüllen wird. Mitten in Hebräer 11, wo diese ganzen Beispiele genannt werden, da fügt dann der Schreiber auf einmal in Vers 13 hinzu, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, und das ist eine ganze Reihe, wir haben jetzt ja nur von einigen gesprochen bisher, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was ihnen zugesagt war, dann noch nicht eingetroffen war. Vers 13. Sie erblickten es nur aus der Ferne. Man hofft, man weiß, es kommt. Sie erblickten es aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Und dann, wie wenn man irgendwie ein bisschen schwer von Begriff ist, am Ende vom selben Kapitel 11 in Hebräer sagt es der Schreiber noch einmal in Vers 39, ihnen allen, nachdem er alle aufgelistet hat, die vielen, vielen, vielen Beispiele von Glauben, sagt er noch einmal, ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was ihnen zugesagt war, nicht erlebt. Also dieses Element ist ein wichtiges von Glaube. Ich lebe nicht davon, dass sich schon alles erfüllt. Dass ich krank bin, ich bete und dann bin ich gesund. Etwas tut weh, ich bete und dann tut es nicht mehr weh. Wir leben diesen Mechanismus. Wir sind so in einer Instant-Welt, wo wir ein Problem haben, dann kommt die Lösung und dann ist es weg. Das ist eigentlich nicht Glaube. Glaube ist, ich habe eine Hoffnung auf etwas, was kommt, und selbst wenn ich es nicht erleben werde, ist Glaube trotzdem dran festzuhalten. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge jetzt. Gott wirkt jetzt und Gott wirkt auch in der Zukunft. Es ist manchmal gar nicht so einfach, diese Hoffnung zu erhalten. Wir wünschen uns, dass Dinge schneller passieren. Wir beten vielleicht schon lange für einen Menschen, dass er sich wirklich ganz Gott zuwenden kann. Im Moment beten wir für Sascha und seinen Lungenkrebs. Wir haben andere Anliegen, die wir bewegen und vor Gott bringen. Und wir wünschen uns, dass er eingreift. Und lieber gestern als heute. Glaube heißt, ich rechne damit, auch wenn ich es selber vielleicht nicht mal mehr erleben würde. Rahab durfte es erleben. Wenn ihr Josua Kapitel 6 lest, wird die Erfüllung dessen beschrieben. Die Israeliten kamen, das rote Seil war aus dem Fenster von Rahabs Wohnung gehängt, ihre Wohnung war direkt an der Mauer, und ihr Haus, da wo sie drin war, mit allen, die sie eingeladen hatte, wurden gerettet, während die gesamte andere Stadt mit Mensch und Tier und allem, was drin war, vernichtet wurde. Und dabei steht Rahab ja eigentlich wie so in zweifacher Hinsicht ziemlich schlecht da, muss man sagen. Erstens mal war sie keine Jüdin und zum Zweiten, sind wir mal ehrlich, sie war Prostituierte. Das ist nicht gerade das so die Top von der Liste. Das heißt für mich aber zwei Dinge. Zum einen, der Glaube hilft uns umzukehren und das Richtige zu tun. Sie war, sagen wir, benachteiligt. Sie war nicht hoch angesehen, aber sie hat sich klar entschieden. Ich gehe mit Gottes Volk. Ich setze mich für sie ein. Klare Kante, klare Entscheidung. Ich zu Jesus. Wieder nachher das Lied, ich bin entschieden. Ich habe mich entschieden. Ob Nach- oder Vorteil, ich bin dabei. Und das Zweite, der Glaube hilft uns, das zu tun, ohne Rücksicht auf die Vergangenheit. Und vielleicht auch die Missbilligung von anderen. Ihr könnt euch vorstellen, was eine Prostituierte damals für einen Ruf hatte. Wahrscheinlich nicht viel anders als heute die Reeperbahn. Sie stellt sich auf die Seite. Ich finde das ein Hammer. Ich möchte mich inspirieren lassen, möchte mich begeistern lassen von Rahab, mich ganz auf Gottes Seite zu stellen, ohne Sicherung und Backup. Ich bin entschieden, ich möchte ihm folgen und ich möchte ihm vertrauen, möchte mutige, vielleicht auch riskante Schritte gehen wie Rahab. Rahab kann uns ein Vorbild sein. Wisst ihr, dass Rahab im Stammbaum von Jesus vorkommt? Matthäus 1, Vers 5 und 6, wenn ihr es zu Hause mal lest. Rahab war die Ur-Ur-Urgroßmutter von David. Das ist der Hammer. Diese Prostituierte aus Jericho, die gesagt hat, und ich gehöre zu Gottes Volk. Ich mache mich eins mit ihnen. Ich bin dabei. Sie wird die Ur-Ur-Ur-Großmutter von David. Genau. Sie war die Mutter von Boas und dann kommt der Obed und dann bis zum David. Also es ist die direkte Linie zum David. Keine Schuld ist zu groß, als dass sie nicht vergeben werden könnte. Keine Biografie zu schräg, dass Gott sie nicht gebrauchen könnte. Kein Weg zu verschlungen und windig, dass Gott nicht auch was Grades draus machen könnte. Keine Ehe zu kaputt, als dass sie nicht zum Segen für andere werden könnte. Ihr könntet die Liste weiter fortsetzen. Ich habe neulich einen Liedtext von einem Lied von den Obros gehört und ich finde es so toll, wie die das beschreiben. Ich lese euch das vor. Vielleicht kennst du das. Du warst mal vor Jahren enttäuscht. Du spürst die Wunde, vor der du seit Jahren schon läufst. Aber Verletzte verletzen. Aus Wunden werden noch mehr Wunden. Der Mensch ist seit Jahrtausenden in diesen Kreis gebunden. Doch dieser Gott nimmt alle Wunden auf sich. Aus unseren Scherben macht er Kunst und aus der Dunkelheit Licht. Und dann kommt der Refrain: von Wunden zu Wundern. Der Unterschied ist ein R. Denn den Unterschied macht er. Ich finde das genial. Aus Wunden können Wundern werden. Der Unterschied ist nur ein R, denn der Unterschied ist er. Ich habe diesen Liedtext an meine Cousine geschickt, die Brustkrebs hat. Ich nehme es für mich selber. Wir nehmen es für uns. Aus Wunden können Wunder werden, denn der Unterschied ist er. Ihr seht hier diese Muschel, sein Beispiel dafür. Ihr wisst, wie diese Perle entsteht. Es muss nur eine kleine Verunreinigung oder ein kleines Sandkörnchen in die Muschel eindringen. Und das Innere von dieser Muschel ist so sensibel und so weich, dass sie sich sofort versucht zu schützen. Und sie legt eine Schicht von Perlmutt nach der anderen um dieses Sandkörnchen, diese Verunreinigung. Und daraus wird nachher eine Perle. Das Zeichen, das Rahab hatte, um nachher gerettet zu werden, ich habe schon erwähnt, war ein rotes Seil runter von ihrem Fenster. Die Farbe Rot erinnert mich an Jesus, sein Blut. So wie Rahab sozusagen durch das Seil, sie war nicht durch das Seil, aber wegen dem Seil gerettet wurde, so werden Christen gerettet durch das Blut von Jesus. Das Kreuz erinnert uns daran. Letzten Sonntag, das Abendmahl erinnerte uns daran. Jesus hat alles für mich getan. Ein Neuanfang ist möglich, wie bei Rahab. Vergebung ist angeboten. Eine Wunde kann zum Wunder werden. Gott kann Schuld vergeben und viel aus unserem Leben machen. Darum möchten wir beten. Unser Gott, wir möchten heute Morgen von Henoch und von Rahab lernen. Ich wünsche mir, dass ich eine Person bin wie Henoch, die eng in der Gemeinschaft mit dir lebt. Und ich möchte dir heute Morgen bekennen, dort wo diese Gemeinschaft wie gestört ist, wo diese Enge, diese Nähe nicht wirklich so da ist. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte zurückkommen zu dir in deine Arme. Ich möchte deine Vergebung ganz neu in Anspruch nehmen. Und ich möchte lernen von Rahab, eine klare Entscheidung für dich zu treffen. Ganz auf deiner Seite zu stehen, nicht nur so ein bisschen und ab und zu, sondern klare Kante, klare Entscheidung für dich. Und dabei kannst du meine Vergangenheit, unsere Vergangenheit nehmen und aus Wunden und Verletzungen Segen für andere Menschen werden lassen. Du kannst aus Wunden Wunder machen. Du kannst heilen. Deine Vergebung, dein Blut ist geflossen für uns. Jesus, wir möchten uns neu berühren lassen von diesem Vorbild von Rahab, dir alles zu geben, weil du alles für uns gegeben hast. Amen.